Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber im, in Anführungszeichen, Aufnahmestudio der Rheinischen Post in Mönchengladbach, Thomas Gurke. Hallo Thomas.
Hallo Yannick.
Ja, wir reden über eine 1:2 Niederlage gegen den FC Augsburg. Ich habe das Gefühl, wir haben oft über Niederlagen gegen Augsburg in diesem Podcast schon geredet, aber ja nicht gegen über Heimniederlagen. Das ist schon eine Weile her, dass es eine gab. Es müsste 2015 gewesen sein, ne? Letzter Spieltag, als es um nichts mehr ging, außer natürlich die Vizemeisterschaft, wie Lucien Favre jetzt sagen würde oder allergisch drauf reagieren würde vielmehr. Ja, genau, jetzt aber mal wieder schiefgegangen, nicht nur in Augsburg, sondern eben auch zu Hause. Ja, Thomas, wir machen ja immer unser Fanbarometer und haben da auch eine Frage, die sich um die Stimmung rund um den Verein dreht. Und ich würde tippen, wenn wir es diese Woche machen und die Ergebnisse auswerten, geht die Kurve nicht gerade nach oben.
Ja, da gehe ich mit und ich glaube auch, dass wir haben ja auch immer die Frage beim Spieltagsbarometer, wie man die Leistung der Borussen sozusagen einschätzt, so die Gesamtleistung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen und ich glaube, das ist relativ selten bisher gewesen, dass es so im glatten Viererbereich lag, obwohl es ja das ein oder andere durchaus schwächere Spiel gab. Ich könnte mir vorstellen, dass Augsburg sich dort jetzt einreihen wird in diese Phalanx.
Oder ich kann spoilern, wir haben es einfach ausgelassen diese Woche, weil so ein Spiel war, wo wir dachten, ah, da hat doch auch keiner Lust drauf, oder? Danach irgendwie den Daumen zu senken oder zu heben, wenn den eh alle senken. Deswegen, ja, haben wir dieses Format sogar weggelassen. Aber das angekündigte Fanbarometer, das Größere gibt es in dieser Woche, um dann die Lage bei Borussia zu bewerten. Wo fängt man an bei diesem Spiel? Wahrscheinlich sogar am besten vorne, denn es war wieder eines der Sorte, schau dir die ersten 15 Minuten an und du weißt, wie es ausgehen wird, obwohl es danach ergebnismäßig zumindest besser aussah, Thomas. Aber ja, gerade diese ersten 12 Minuten bis zur dann protestbedingten Unterbrechung, es flogen wieder Münzen, also Schokomünzen auf den Rasen. Diese Anfangsphase, die ließ schon nichts Gutes erahnen.
Ja, und ich denke, wir werden das ein oder andere Mal jetzt in den nächsten Minuten noch so auf dieses Thema kommen, nach dem Motto, ja, irgendwie dieses Problem, das kennen wir doch schon. Da gab es ja so ein paar Dinge, die jedem aufgefallen sein werden beim Auftritt der Gladbacher und das, was du angesprochen hast. Die Anfangsphase, die gehört dazu. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie dann die Spieler ja auch danach in den Interviews sagen, wie gut sie eingestellt waren, dass man darauf vorbereitet war, was passieren wird. Wenn man sich dann auch allerdings die ersten 15 Minuten ansieht, dann kommt einem das schon sehr komisch vor, ob das dem so ist, ob es jetzt an taktischen Dingen liegt oder ob es eben an der, sagen wir mal, berühmten Betriebstemperatur liegt. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, hat ja auch Gerardo Seoane später auch darauf hingewiesen, dass es nicht die fußballerische Qualität ist, die dann fehlt, sondern ja, das Einstellungsniveau oder das Level nicht ganz da ist. Und da hatte er ja vorher darauf hingewiesen, dass das Energielevel, die Intensität da sein muss, die muss auf derselben Höhe sein wie beim FCA und das war sie nicht. Da scheint die Mannschaft entweder nicht richtig zugehört zu haben oder sie scheint tatsächlich nicht zu lernen, dass sie eben anders in diese Spiele reingehen muss. Denn das ist ja ein Thema, ich kann mich noch sehr gut da an einen Satz von Daniel Farke, ich glaube, das war beim Pokalspiel in Darmstadt, erinnern. In den ersten 15, 20 Minuten, da wird die Richtung vorgegeben.
Der Ton gesetzt, da wird hat er immer Ton gesagt. Wir haben gesagt, bloß ja Tonprobleme.
Genau. Da wird der Ton gesetzt. Und jetzt war es, glaube ich, was Johanne sagte, was von Revier markieren.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall irgendeiner Form ein Zeichen setzen. Das haben nur die Augsburger gemacht und die Gladbacher nicht.
Hanna hat im Stadion angemerkt, dass im Prinzip Borussia das Spiel auch bei der Platzwahl schon verloren hat. Denn diesmal hat Augsburg Anstoß gehabt und letzte Woche gegen Stuttgart-Gladbach, da fiel nach 21 Sekunden das Tor. Warte, wie ist es nochmal, wenn Augsburg Anstoß hatte, hat wer gewonnen?
Na, ich habe tatsächlich, ich habe das Spiel ja nicht im Stadion verfolgt, sondern am Fernseher geredet. Und da sind ja so manche Dinge auch etwas einfacher zu erkennen. Und ist ja schon interessant, wie sich Alassane Plea dann als Kapitän
Bundesliga erste Platz schlägt. War. Ja.
Also er hatte gewonnen und er hat sich dann entschieden zu sagen, ich bleib mal schön hier in der Nordkurvenseite stehen, damit wir zuerst auf die Südkurve spielen. Hat er ja auch gut gemacht, so gesehen, aus Gladbacher Sicht. Ja, und dann durften halt die Augsburger entscheiden, ob sie den Ball erstmal nehmen oder ob sie den auch den Gladbachern überlassen, da haben sie sich gegen entschieden.
Im Prinzip kann man damit buchstäblich sagen, vom Anstoß weg war Borussia dann unterlegen, kam gar nicht rein. Moritz Nikolas mit einer Riesenparade gegen Vargas. Dann gab es diese Unterbrechung, die in Summe fast 10 Minuten gedauert hat. Und Sioane hat die Mannschaft direkt auch zu sich geholt, so wie man das jetzt gerade bei der Handball-EM immer sieht, wenn Auszeit ist. Und diese Auszeit hat Borussia auch gut getan. Sie ist in Führung gegangen in der 26. Minute, die ja eigentlich erst die 16. war, also im Prinzip ein frühes Tor, das nach einem Standard, als diese Ecke gab, dachte ich schon, ja, aber irgendwie kann das jetzt auch, ist der einzige Weg, jetzt reinzukommen in dieses Spiel. Es hat dann auch funktioniert, Fehler von Finn Dahmen und Player bringt den Ball dann schon, finde ich, clever und genau richtig in die Mitte, weil man weiß, boah, das ist so richtiges Getümmel, das ist richtig fies für die Verteidiger, da die im Prinzip leere Torlinie zu verteidigen, weil der Torwart nicht da ist. Und ja, Jordan hat es dann gemacht, Elvedi hat ihm den Vortritt gelassen, also keine Missverständnisse da und klare Hierarchie, wer für die Tore zuständig ist. Ja, und dann so ein Tor, das sicherlich jetzt nicht wieder nominiert wird für die Wahl zum Tor des Jahres bei Borussia, aber sehr wichtig war, nur eben Thomas irgendwie nicht gewinnbringend und ohne Effekt am Ende. Und ja, was würdest du sagen, woran lag das?
Ja, am Ende ohne Effekt, wobei, das werdet ihr ja auch diesen Eindruck gehabt haben, dann nach diesem Tor die Gladbacher zumindest etwas sicherer standen, etwas stabiler wirkten. Augsburg hatte zumindest bis zum Ende der ersten Halbzeit keine klaren Torchancen mehr, so wie das in der ersten Viertelstunde ja 2 oder 3 Mal der Fall war. Aber Gladbach hat jetzt nicht das Spiel in irgendeiner Form so kontrolliert, dass sie besonders über Ballbesitz jetzt gekommen wären oder so, sondern sie haben sich ihre Torchancen letztlich dann in der Phase erspielt, indem sie ja Ballgewinne hatten, Balleroberungen, Manu Kone und Rocco Reitz, in solchen Situationen können sie sich immer hervorheben. Daraus ist dann der ein oder andere schnelle Angriff entstanden, so dass man zumindest so mit dem Gefühl in die Halbzeit ging, ja, jetzt ist man drin, man hat sich das in gewisser Weise über die Dauer der ersten Halbzeit ein bisschen verdient, auch wenn das in Summe sicherlich glücklich war, die Führung. Ja, aber dann kommt ja ein zweiter Beginn sozusagen des Spiels, die zweite Halbzeit, und die begann, wie die erste begonnen hatte.
Ja, mit dem Unterschied, dass es Gegentore gab, und zwar in der 47. und 51. gleich. Im Prinzip hat Borussia also binnen 6 Minuten das Spiel, so muss man sagen, weggeschmissen. Also da wurden dann nicht die Münzen weggeschmissen, sondern das ganze Spiel. Es hat den Wechsel gegeben, Rocco Reitz musste angeschlagen runter. Und jetzt hat Christoph Kramer diese Gegentore nicht verschuldet, aber er war eines von, ja, wie so oft vielen Elementen der Gladbacher Verteidigung, die da einfach nicht gestimmt haben. Und ich bekomme einfach immer mehr den Eindruck, es ist irgendwie auch egal, wie Gladbach verteidigt, es klappt halt nie. Ne? Passiv, aktiv, tief, hoch, alles egal. Es haut nicht hin, es gibt so viele Gegentore. Ich fand das beim Ausgleich ganz frappierend, da geht der Ball ja raus auf die rechte Augsburger Angriffsseite und Robin Hack probiert da so hinzukommen, also ist nicht passiv, sondern versucht was. kriegt den Ball aber nicht und schon ist da hinten eine 1 gegen 3 Situation bis hin zu, glaube ich, 6 gegen 8, wenn man das komplett durchrechnet. Ich sag, wenn Hack diese Bewegung nicht macht, wäre das ja ein Beispiel, wo wir sagen, ja, die sind zu passiv, probieren da nicht irgendwie mal in den Ball zu kommen, bewegen sich zu wenig, jetzt macht das, geht schief, aber geht dann halt komplett schief. Und so viele Muster dieser Art findet man halt auch dann beim zweiten Gegentor, das ja, was auch nicht selten passiert, nach einem Einwurf fällt. Elvedi ist irgendwie beim Adressaten des Einwurfs. Friedrich ist auch bei seinem Gegenspieler, aber natürlich alles nicht so richtig. Dann Rückraum wieder frei. Arne Engels ist da, macht das Tor. Ja, so zieht sich das eben durch. Und ich habe jetzt natürlich auch nicht das Rezept, dass ich sage, was muss man tun? Aber irgendwer sollte es ja mal finden. Ich weiß nicht, hast du es vielleicht, wie das Gegentorproblem zu lösen ist?
Nein, aber weil ich genau derselben Ansicht bin, dass es weder am System liegt noch an dem Personal, an der personellen Konstellation. Mein Eindruck ist, dass eben einfach dieses Thema Sorglosigkeit, diese Unerbittlichkeit, das eigene Tor zu verteidigen, einfach nicht zu 100% gegeben ist, dass man immer wieder das Gefühl hat, einzelne Spieler in gewissen Situationen das Gefühl haben, da passiert jetzt schon nichts oder mein Mann wird da schon jetzt nicht irgendwie gefährlich werden. Franck Honorat ist da genannt worden beim 1-2 durch Arne Engels. Es mag ja sein, dass er vielleicht nicht grundsätzlich Arne Engels zugeteilt ist, aber er steht nun mal dort in der Nähe in der Situation. Man kann sich da fragen, wo war da ansonsten der Sechser, der zweite Sechser? Christoph Kramer hast du ja schon genannt, der war mit im eigenen 16er.
Aber ja, dann, auch wieder so alibimäßig, da ich denke, ja, da ist er, okay, er hat nicht das Stadion verlassen.
Da ist man dann häufig, aber dann sagt man sich, ja gut, in der Szene, da muss ich jetzt vielleicht die ein oder zwei Schritte nicht mehr machen. Und das ist halt meistens dann nicht. Ich glaube, wir können uns gut an das Spiel in Frankfurt erinnern, wo dann in der 90. und ich meine, da müssen ja alle Sinne geschärft sein. Man ist ein Mann weniger und es läuft die Nachspielzeit schon und dann macht man einen Laufweg außen nicht so mit, weil man sich sagt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, in dem Fall war es dann damals Kone, dann sagst du, okay, komm, da wird schon nichts passieren, so nach dem Motto, beim 2-1 wird Robin Koch im Grunde dort laufen gelassen, ein Innenverteidiger, der einfach so durchlaufen kann und keiner nimmt sich dem an. Und genau das, solche Situationen, die gab es dann halt gestern auch. Und das ist einfach gegen den Ball nicht genug. Da fehlen ein paar Prozent. Da wirst du in der Bundesliga nur sehr selten das Glück haben, dass du durchkommst. Ich meine, wir haben ja jetzt doch durchaus schon das ein oder andere Spiel auch gehabt, wo sie ein Ergebnis gezogen haben. Ne? Wir erinnern uns an die Phase mit den Heimsiegen gegen Hoffenheim und im Pokal gegen Wolfsburg. Die Spiele haben sie ja nicht gewonnen, weil sie die deutlich bessere Mannschaft waren, sondern da haben sie es mal geschafft und hatten vielleicht auch das Glück des Tüchtigen auf der Seite, aber so funktioniert das dann halt nicht jedes Mal.
Ja, wenn sie selbst diese nicht ziehen würden, dann wären sie ja wirklich im Abstiegskampf. Da werden wir gleich nochmal drüber reden, weil das ja so ein bisschen Thema war. Wie groß müssen jetzt die Sorgen sein vor einem weiteren Abrutschen in der Tabelle? Ich muss immer an so dieses Matthias-Ginter-Syndrom denken beim Verteidigen von Borussia, wo ich sagte, ja, man ist ja irgendwie da. Man kann nie so jemandem klar einen Vorwurf machen. Vielleicht jetzt nur, dass jemand irgendwie mit den Schultern zuckt und sagt, ja, was soll ich machen irgendwie? Also auch nie so super klare individuelle Fehler. Du hast die Gegentore in Frankfurt angesprochen, wo ja auch irgendwie die Sechser da so, ich habe das Wort gerade schon benutzt, alibimäßig den ersten Pfosten verteidigen, während Kerodia schon signalisiert, ey, da kommt der Koch, aber das ist dann im Rücken von Weigel und Co. Gut, der war jetzt gar nicht dabei gegen Augsburg. Aber so zieht sich das so durch. Eigentlich der Einzige, der fast nicht schuld ist, ist Moritz Nikolas. Der hat eigentlich verhindert, dass die Gegentorproblematik nicht schon in der ersten Halbzeit zum Tragen kam. Und es ist wirklich rätselhaft. Vielleicht ist dann auch die Lösung doch einfach mal, sich mehr in Richtung Ballbesitz zu orientieren, weil es wird ja doch immer weniger, habe ich das Gefühl. Dann ist man so bei der ganz plumpen Lösung, naja, wer den Ball hat, kriegt kein Gegentor. Das würde ich bei Borussia jetzt auch nicht ausschließen, dass das irgendwie trotzdem passiert. Haben ja auch schon viele Standardsituationen gesehen, die dann nach hinten losgehen. Ja, aber so fehlt unterm Strich, ich glaube, das kann man ja sagen, einfach auch in zu vielen Situationen die Kontrolle. Und wir landen ja jetzt beim nächsten Problem, wenn wir das Spiel weiter analysieren, dass im Prinzip nach dem 1:2 das Spiel jetzt noch nicht verloren war, aber doch sehr schnell dann auch so diese erste Gegenenergie verpufft ist und ich irgendwann auch zu Hanna gesagt habe, so in der 73. Also ich glaube, hier geht heute nichts mehr. Und auch das ist ja etwas, was häufiger vorkommt bei Borussia.
Ja, also mein Eindruck war, dass die ersten Minuten nach dem 1:2 habe ich noch gedacht, ja, da ist jetzt sofort eine Reaktion. Gladbach hatte so ein paar Abschlüsse, jetzt nicht wahnsinnig viele wirklich richtig gefährliche Situationen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das 1:2 dafür gesorgt hat, dass man wieder drin war in der Partie. Aber das ist, wie du schon sagtest, das ist dann auch relativ schnell wieder abgeflacht. Also so eine richtige Druckphase, sich, sagen wir mal, aufzubauen, den Gegner wirklich mal zu stressen, das ist eigentlich so gut wie gar nicht gelungen. Das waren vereinzelte Situationen. Einmal ein schönes Zusammenspiel zwischen Player und Honorar, glaube ich, auf der rechten Seite, wo dann der Ball nach innen kam und ich glaube, Elvedi war es, der da durchgelaufen war. Das war aber schon relativ spät. Und dann noch so ein, zwei Situationen, wo meistens war Player beteiligt. Sein Schuss von der Strafraumkante war noch relativ gefährlich. Aber es war halt eben keine Druckphase in dem Sinne. Und je länger das Spiel dann lief, desto besser waren dann eher wieder die Augsburger Chancen. Man muss das natürlich ein bisschen in Kauf nehmen, aber was du schon sagst, mehr Ballbesitz zu haben, vielleicht ein bisschen mehr das Spiel selber zu kontrollieren, gerade wenn man eben so Probleme hat gegen den Ball, könnte das natürlich gut helfen. Problem könnte natürlich sein, da werden wir auch noch drauf kommen, dass jetzt die nächsten beiden Gegner vielleicht etwas dagegen haben werden, dass Gladbach jetzt wesentlich mehr Ballbesitz bekommt. Gut, das ist aber ein Thema dann für gleich wahrscheinlich.
Ja, genau, das verheißt nichts Gutes am Ende. Ich wollte genau diese Frage diskutieren, wie viel Sorge muss man jetzt haben? Nils Schmadtke hat mich damit seine Antwort in der Mixzone draufgebracht, als er eben angesprochen wurde, ob er denn befürchtet, dass man jetzt noch weiter abrutscht in der Tabelle, wo es jetzt wieder 12. und punktgleich mit dem, sage ich mal, schlechtesten Team, das nicht im Abstiegskampf ist, dem 14. Wessen jetzt 14. Bochum oder Bremen? Trotz des Sieges.
Das müsste Bochum sein, aufgrund der Tordifferenz.
Ne? Genau, ja, stimmt. Minus 14, ja. Aber das ist natürlich schon ist nicht so rosig. Dann kommt die 6-Punkte-Lücke, aber Union hat ja noch 2 Spiele. Vielleicht haben sie davon eins schon nachgeholt, wenn ihr das hier hört. Also ja, Borussia, es ist Niemandsland, ist sehr breit gerade in der Tabelle, muss man sagen. So Platz 9 bis 14 und da ist Gladbach eben eher in der Tendenz so, ja, zweite Hälfte des Niemandslandes, wenn man das so ausdrücken kann. Und ich verstehe Schmadtke, wenn er sagt, er hat jetzt keine Angst davor abzurutschen. Es hat ja wirklich auch nur dieses eine Mal 2 Niederlagen in Folge gegeben. Ne? Das war 2., 3. Spieltag gegen die Mannschaften, die jetzt kommen, wo man sagen kann, ja okay, wenn jetzt diese Phase kommt, ist vielleicht schlecht, dass man gerade in der ja schwächsten oder instabilsten Phase seit dieser Startphase steckt. Also danach war es ja wirklich Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, so ungefähr. Selten mal eine richtige Negativserie. Jetzt ist die Ausbeute mit einem Sieg aus den letzten 5 Spielen wirklich nicht so groß. Und was Schmadtke auch meinte, naja, so nach dem Motto, wenn jetzt Gladbach gegen Augsburg gewonnen hätte, da hätten wir ja von Europa geredet. Will ich nicht komplett ausschließen. Aber wahrscheinlich vor dem Hintergrund der nächsten Spiele jetzt auch nicht so akut. Eher gesagt, naja, eigentlich wäre das jetzt Thema, aber wird es wahrscheinlich nicht sein aufgrund des Spielplans. Aber es ist ja auch nicht uns komplett vorzuwerfen, dass wir da jetzt vielleicht so wankelmütig sind, wenn eigentlich die Mannschaft ja die wankelmütige ist, die so oft, die auch in dieser Saison schon die Chance hatte, einfach mal so einen nächsten Schritt zu machen, auch dieses berühmte, berüchtigte 2. Spiel in Folge zu gewinnen, die vor Weihnachten die Chance hatte, in Frankfurt mit dem Sieg auf Platz 9 zu überwintern, die das nicht geschafft hat. Also ist ja eine Reihe von vergebenen Chancen und da reiht sich dann eben jetzt dieses Augsburg-Spiel ein. Ich finde übrigens gar nicht, dass diese Niederlage jetzt eine weitere dieser monumentalen ist, wo ganz klar ist, alles furchtbar, alles schlimm und so geht's wirklich bergab, sondern boah, ist ja so eine Niederlage, wo man sich kaum so richtig aufraffen kann, sich aufzuregen, so, weil sie so, ja, einerseits unnötig, aber auch erwartbar ist.
Ja, aber ich sehe das genauso, dass diese Fragestellung, könnte jetzt Abstiegskampf drohen oder so, ist insofern legitim, als dass, wenn man eben diese Chancen weg auslässt und dann ein bisschen nach oben gucken zu können. Und ich glaube, dass die Spielverläufe es ja durchaus hergegeben haben, da braucht man ja nur die letzten paar Spiele zu nehmen, dann hätte man sich durchaus ergebnistechnisch sich an Mannschaften wie Hoffenheim oder Freiburg, gut, Freiburger haben es jetzt, haben jetzt ein paar Spiele gewonnen, sind jetzt wieder ein bisschen weggezogen, aber mit solchen Mannschaften hätte man sich da schon durchaus messen können. Und das ist jetzt erstmal wieder vertan, gerade in Bezug auf das Programm der nächsten 4 Wochen. Da können auch mal sehr gute Leistungen eben nicht reichen. Der Augsburg ist ja ein gutes Beispiel dafür, die das sehr, sehr gut gegen Leverkusen gemacht haben und dann in der letzten Minute trotzdem verlieren. Sowas kann ja kommen. Es ist ja nicht die Rede davon, dass Gladbach jetzt dreimal unbedingt chancenlos sein muss in diesen Spielen. Aber es kann eben halt auch mal sein, dass sehr gute Leistungen nicht reichen und man dann nur noch das in diesen 4 Wochen gesprochen, nur dieses Heimspiel gegen Darmstadt hat. Und da kann natürlich ein gewisser Druck entstehen, wenn man jetzt ansonsten keine Punkte holt. Und deswegen ist diese Fragestellung jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, durchaus legitim. Aber die Mannschaft darf uns ja jetzt da auch eines Besseren belehren und darf auch mal einen überraschenden Coup landen.
Aber selbst wenn sie das täte, wären wir ja noch nicht vollends überzeugt, dass es jetzt Klick gemacht hat und der große Fortschritt da ist. Denn dann müsste man wieder erst das Pokalspiel in Saarbrücken abwarten und das Heimspiel gegen Darmstadt, das du angesprochen hast. Und wenn dann der Trend positiv wäre, dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist da was entstanden. Aber bis dahin steht Borussia Mönchengladbach erstmal unter dem Verdacht, vielleicht sogar in Leverkusen was zu holen, aber danach dann eben gegen Darmstadt nicht zu Hause zu gewinnen oder in München wieder zu gewinnen. Und das folgende Spiel, das hat es dann auch schon oft gegeben, erinnere mich an das vergangene Jahr, der Sieg gegen die Bayern zu Hause und dann das 0-4 beim SSV Mainz. So ist die Lage in der Tabelle. Trist irgendwie alles. Es geht nicht voran, schon jetzt auch eine Weile nicht so richtig. Also so das Pokalspiel war ja das letzte Highlight und da war ja der Faktor Glück, Spielglück auch schon nicht gering. Und dann war es am Ende eher ein Kraftakt. Der Sieg unmittelbar davor gegen Hoffenheim genauso. Ich würde sagen, so richtig toll was aufgeblitzt ist ja im Prinzip zuletzt in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde gegen Dortmund, als man da 2-0 führte. Aber selbst da, eine Minute später, dann der Anschlusstreffer. Und damit, jetzt war das nicht irgendein Knacks oder so, aber der Trend schon eher nicht unbedingt positiv. Trotz dieses Sieges gegen Stuttgart vor einer Woche, der eigentlich das Potenzial hätte, dann jetzt auch mal was auf den Weg zu bringen. Aber das ist schon wieder verpufft mit dieser Niederlage gegen Augsburg. Und Thomas, es ist auch danach jetzt viel geredet worden über die Wechsel, über das Personal, das Ioane zur Verfügung hatte. Florian Neuhaus war wieder ein Thema, der nicht in der Startelf stand, obwohl Julian Weigel ja gesperrt war. Unter der Woche war Manu Kone noch fraglich. Für den hat es dann gereicht. Letztlich ist Neuhaus eingewechselt worden. Und wenn man so alle Positionen mal durchgeht und so ein paar Leer noch aus diesem Spiel zieht, finde ich, hat das schon ein paar Impulse gegeben oder so Ideen gegeben, was denn da alles noch zukommt, transfermäßig oder kaderplanungsmäßig auf Borussia? Hast du auch diesen Eindruck, dass der Umbruch mit Sicherheit noch nicht so abgeschlossen ist, wie man schon dachte? Also, dass eher so Halbzeit ist?
Ja, dieser Eindruck muss ja letztlich entstehen, weil man das Gefühl hat, dass die Gladbacher Startelf in wahrscheinlich 9 oder 10 Positionen eigentlich der des FC Augsburg überlegen sein müsste. Und dieses Gefühl wird es ja auch in dem einen oder anderen Spiel schon gegeben haben. Das ist ja jetzt kein Augsburg-Phänomen. Und letztlich dort dann insgesamt zu wenig bei rumkommt. Die Mannschaft das anscheinend nicht ausschöpfen kann, das fußballerische Potenzial da ist. Und dann kommt man ja sofort an diesen Punkt, hat man genug Widerstandsfähigkeit, hat man genug Grelligkeit im Team, wo gibt's so gewisse Skills, die noch dazu gekauft werden müssen oder die sich eben halt auf jeden Fall verändern müssen. Wir haben ja durchaus jetzt eine deutlich veränderte Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr. Auf der anderen Seite aber immer noch die Hälfte im Team mit Spielern, die sehr, sehr lange schon hier im Verein sind. Und sicherlich ist dort jetzt doch schon zu erkennen, dass es eben, und das haben allerdings auch die Verantwortlichen immer gesagt, dass das eine Sache von 3-4 Transferperioden ist, um den Kader so umzubauen, dass er ein deutlich verändertes Gesicht dann jetzt hat. Sicherlich hat sich schon ein bisschen was getan, aber da wird es auf einigen Positionen noch deutlich an Veränderungen nötig sein.
Ja, Borussia streift irgendwie ihr altes Gesicht ab, das lange Zeit ein sehr erfolgreiches war. Ich musste das und dann denken in der ersten Halbzeit, als ich Kramer, Neuhaus, Hermann und Janschke gleichzeitig warm gemacht habe, habe ich mal durchgerechnet, 50 Jahre Borussia haben sich da warm gelaufen am Spielfeldrand. Ja, und das sind ja, also Spieler Hermann Janschke doch sehr sicher, die nächstes Jahr nicht mehr da sein werden. Christoph Kramer, ne, bei allem Respekt würde ich sagen, mit bald 33 Jahren wird er dann sicherlich nächste Saison eher kadermäßig eine Rolle spielen wie jetzt Janschke und Hermann. Florian Neuhaus Zukunft würde ich als sehr offen bezeichnen. Das ist sicherlich jetzt auch an einem Punkt, dass alle Seiten sich mal zusammensetzen müssen und wirklich schwer überlegen, hat das so einen Sinn, hat das so eine Zukunft? Und wenn ja, was muss dafür getan werden? Weil wenn man es nicht tut, dann hat es halt keine Zukunft. Dann, also es muss da schon einen richtigen Plan geben, den ich jetzt gerade nicht erkenne, wie Florian Neuhaus die Kurve in Gladbach kriegen kann. Er wird sich da seine Gedanken machen, muss er auch. Und dann, ja, dann wäre aber nicht mal bei Spielern, die irgendwie sich mal verändern wollen, weil jetzt der Schritt in ihrer Karriere angesagt ist, obwohl sie eine Rolle in Gladbach noch spielen. Also ja, dann ist man ja wieder bei 6-7 Kaderpositionen, die sich verändern werden, was gemessen an dem, was man sonst gewohnt, weil Gladbach so groß ist, da wären dann also in 2 Jahren im Prinzip 2/3 des Kaders ausgetauscht. Aber ja, so wird's laufen. Und wenn man überlegt, wie könnte das aussehen, denke ich auch inzwischen immer mehr, dass die Lösung, wenn dann Manu Kone beispielsweise geht, gar nicht ist, einen Nachfolger für 15 Millionen zwingend zu holen, sondern eher wirklich nach so Spielern zu schauen, die so eine Robin-Hack-Vita haben, die wirklich irgendwie Top-Spieler der zweiten Liga sind. Ich denke da an Marcel Hartl vom FC St. Pauli, der ablösefrei sein wird im Sommer, die dann vielleicht nochmal ganz andere Impulse geben. Man kann ja dann trotzdem noch ein Talent holen, einen 20-Jährigen aus Frankreich, der im besten Fall der neue Kone wird. Ja, aber es gibt halt so viele Baustellen, da muss man das Geld dann auch wirklich gut verteilen.
Ich meine, das sieht man ja auch in den, wenn man sich jetzt mal so die Teams anschaut, die rund um Borussia jetzt punktetechnisch dastehen, Mittelfeldteams, die haben, ja, ich sage jetzt nicht, dass Gladbach irgendwie welche Stars geholt hätte, das haben sie ja jetzt im Sommer auch nicht gemacht, sondern es waren größtenteils Spieler, bei denen man wusste, da muss sich noch einiges entwickeln. Thomas Tranchara ist ja mit Sicherheit das beste Beispiel. Ein Franck Honorat oder ein Max Wöber gehören dann eher schon, ein Jordan Sibatschöl natürlich sowieso, zu erfahreneren, richtigen Profis. Aber sicherlich der Faktor Talent ist ein wichtiger, ist natürlich auch grundsätzlich vom ganzen Modell bei Borussia eine wichtige Option. Aber die Mannschaften, jetzt beispielsweise Augsburg, das ist ein gut funktionierendes, stabiles Gebilde an Jungs, die wissen, was sie zu tun haben und die wissen, dass sie einiges tun müssen, um in der Liga sorgenfrei zu überstehen. Und ich glaube, in der Richtung, wie du schon sagtest, gestandene Zweitligaspieler oder Spieler, die sich beweisen wollen, die dann so ein bisschen diese Gier mitbringen. Und ich meine, Rocco Reitz ist ja im eigenen Verein auch ein sehr gutes Beispiel, wie man sich hocharbeiten kann und was es eben auch braucht, um ein gestandener Bundesligaspieler zu werden. Da hat er sich binnen weniger Monate im Grunde unersetzlich gemacht hier im Gladbacher Mittelfeld. Und solche Spieler braucht es und dann kommt man auch weiter.
Ja, und was ja diese Saison irgendwie das Schlimme ist, wenn man so auf die Tabelle schaut, wer denn da Borussia finanziell oder mit dem vorhandenen Kader so klar überlegen ist, dass man sagen muss, da ist auch nicht mehr drin. So, also das formiert sich schon so, wie es dann auch ist in der Tabelle. Die ersten 6, ne, Frankfurt ist ja, würde ich sagen, sehr klar die Nummer 6 jetzt auch gerade in Deutschland. Dann kommt Freiburg, die aber ja auch irgendwie so an der Schwelle sind. Also jetzt, ich würde sagen, näher dran am 8. als am 6. auf jeden Fall. Hoffenheim, das ist ja jetzt auch alles nicht so, dass man denkt, ja, die werden eher jetzt noch Richtung Platz 6 marschieren, als vielleicht sogar wieder einzubrechen. Auch was dann so das Gesamtpaket Trainer angeht und Borussia, muss man ja auch sagen, wenn man sich die alle anguckt, hier Augsburg, Wolfsburg, Heidenheim, Hoffenheim, da der Borussia den größten Zuschauerschnitt von all diesen Teams, könnte potenziell die meiste Wucht auch als Verein entwickeln und ist da auch, also es liegt jetzt nicht daran, dass die Fans diese Wucht nicht entwickeln. Es hat aber anscheinend keinen nachhaltigen Effekt dann auf dem Rasen, dass da irgendwie dieses Potenzial da ist und man eigentlich einen großen Vorteil hat. Und ja, so dümpelt man in diesem Niemandsland ein wenig hin und her hinter Augsburg, Wolfsburg, vor Bremen, Bochum und denkt, ja, das ist eigentlich doch nicht das Wahre und vor allen Dingen nicht der große Fortschritt, also gar kein Fortschritt eigentlich im Vergleich so zum Herbst, als man dachte, okay, da entsteht jetzt was, die Rückrunde wird auf jeden Fall besser als die Hinrunde, kann sie natürlich werden, aber ja, haben jetzt eben doch schon viele Indizien hier zusammengetragen, dass es jetzt nicht so selbstverständlich ist, dass es irgendwann Plopp macht. Bei Borussia, wahrscheinlich erst recht nicht in den nächsten beiden Spielen, auswärts in Leverkusen und in München, ja, kommt auch selten vor, glaube ich, dass man in der Rückrunde nacheinander beim ersten und beim zweiten spielt. Aber das Bayern-Spiel, das sparen wir uns noch auch auf, Thomas. Wir werden Samstag dann in Leverkusen sein, 18:30 Uhr. Und ja, von dem, was man von Leverkusen so gesehen hat, gibt es da eine Chance für Borussia, irgendetwas zu reißen? Und wenn ja, wie lässt sich diese Chance ergreifen?
Ja, normalerweise müsste man ja sagen, und die Teams zuletzt, die gegen die Leverkusen gespielt haben, die waren ja schon ein bisschen näher dran zumindest. Irgendwann muss es ja passieren. Ob es dann jetzt nächste Woche passiert, das wird zum einen an Leverkusen liegen, ob sie etwas anbieten, und zum anderen daran, ob Gladbach in der Lage sein wird, dies zu nutzen. Da werden wir ja jetzt gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie das denn geschehen kann. Also was müsste Gladbach machen, um Leverkusen vielleicht vor Schwierigkeiten zu stellen? Ist es dann mehr auf Ballbesitz? Also sollte man sehr mutig sein? Soll man sich noch mehr zurückziehen? Soll man also so ein bisschen diese Stuttgart-Taktik sozusagen auswärts nutzen und dann Nadelstiche setzen? In welcher Formation macht man's? Also zurzeit spricht natürlich wenig für Gladbach, spricht alles für Leverkusen, das ist klar. Ein günstiger Spielverlauf, aber da haben wir ja auch oft genug drüber geredet.
Was ist schon günstig?
Also Führungen, ja, viel günstiger als zu führen, das geht ja gar
also
nicht.
Also bei Anbruch der Nachspielzeit 3-0 führen, das wäre wahrscheinlich recht aussichtsreich.
Ja, ja. Also ich meine, am cleversten haben sie das natürlich, haben die Gladbacher das im Pokal Achtelfinale gegen Wolfsburg gemacht. Später kann man nicht in Führung gehen, mehr oder weniger. Da gab es keine 3 Punkte, da war aber das Weiterkommen gesichert. Aber Scherz beiseite, es geht halt darum, sich einen guten Spielverlauf insofern zu erarbeiten, dass man alles dafür tut, selbst eben wenig Fehler zu machen, gut stabil zu stehen und eben trotzdem den Mut und auch die Kraft zu besitzen. Das haben sie ja in Dortmund, du hast es eben angesprochen, die erste halbe Stunde hervorragend gemacht. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, die Dortmunder, die kommen jetzt wieder. Es war eine Partie nach einer Länderspielpause. Sowas ist eigentlich eher immer ungünstig gefühlt, weil man dann nicht jetzt irgendwie im Flow ist oder so. Und das war eine sehr, sehr starke Halbzeit. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob Leverkusen nicht gleich mal 2 Formstufen über Dortmund steht. Das wird wahrscheinlich so sein. Aber zumindest darf man es ansprechen. Leverkusen ist jetzt durchaus personell einiges gebeutelt.
Ja, Jonathan Tah ist noch gelb gesperrt. Das kommt jetzt hinzu zu den Afrika-Cup-Fahrern. Palacios wird verletzt ausfallen. Eigentlich will dann Robert Andrich spielen, der wird aber hinten gebraucht. Deswegen ist dann so einer wie Puerta vielleicht schon Startelf-Kandidat. Ja, Patrick Schick hatte ja 3 Tore geschossen im letzten Spiel vor der Winterpause. Jetzt die ersten beiden Spiele noch nicht so gut reingekommen. Ja, also wenn man überhaupt mutmaßen kann über irgendwelche Chancen, die Borussia hat, dann müsste es ja eigentlich das Personal bei Leverkusen sein. Wer weiß, was noch die Woche passiert. Frimpong scheint ja wohl es nicht so schlimm erwischt zu haben. Ja, aber dann drehen die halt in Leipzig irgendwie mit Ecken ein Spiel und gewinnen in der 91. Minute durch ein Eckballtor. Ja, also es ist eine Mannschaft, die jetzt nicht den Eindruck macht, als wenn jetzt so die Zeit gekommen ist, wo dann auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach eine, wenn überhaupt, vorhandene Gunst der Stunde ergreifen kann.
Nein, und so zwei Last-Minute-Siege, die pushen einen ja dann auch nochmal zusätzlich und da kann man dann noch etwas besser vielleicht zusätzliche Ausfälle kompensieren. Spieler, die nachrücken, machen ihren Job. Der Teller hat, glaube ich, das 1-1 in Leipzig gemacht. Also insofern gibt es da wenig Pack an.
Mal sehen, ob Gladbach hat noch kein Bundesliga-Tor nach seiner Rückkehr erzielt.
Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, ja. Nur ein Dreierpack Jonas Hofmann.
Ja, genau, all das. Oder er legt Chaka irgendwie zwei Tore auf. Ja, erstmal würde man ja jetzt davon ausgehen, dass das nicht klappt in Leverkusen, gerade weil die Gladbacher Leverkusen-Bilanz ja auch sehr dürftig ist in den vergangenen Jahren. Aber ja, manchmal schlägt die Gladbacher Unberechenbarkeit dann ja auch in die positive Richtung aus. Das ist gerade so der einzige Faktor, den ich sehe, der für Borussia spricht. Lass uns mal reden über das Personal, das es voraussichtlich richten soll in Leverkusen.
Aufstellungstipp.
Ja, letzte Woche haben wir Montag aufgenommen nach dem Stuttgart-Spiel und dann war erst Mittwoch wieder Training und es fehlten Kone, Player, Wöber, was man alles nicht wusste bei der Aufnahme. Sowas müssen wir also auch einkalkulieren, dass es vielleicht dann Kandidaten gibt, die es irgendwie erwischt hat, die auf der Kippe stehen fürs Leverkusen-Spiel. Rocco Reitz angeschlagen, ausgewechselt gegen Augsburg. Ja, das Gute ist, es geht immer leicht los beim Aufstellungstipp, nämlich mit Moritz Nikolas. Was würdest du davor tippen?
Ja, das wird dann schon eine der entscheidenden Fragen sein. Wird es eine Systemänderung wieder geben? Gerardo Seoane hat ja jetzt in den guten halben Jahr, dass er in Gladbach Trainer ist, gezeigt, dass er dort sehr sehr flexibel aufgestellt ist, dass er sicherlich das ein oder andere Mal so ein bisschen die Formation des Gegners spiegelt. Ab und an sicherlich da auch, was das eigene Personal angeht, dann so ein bisschen gebunden ist. Da wird es jetzt vielleicht auf Gladbach bezogen diese Woche auch darum gehen, hast du ja gerade schon angesprochen, dass wir das jetzt zurzeit noch nicht so richtig wissen können. Wird Max Wöber wieder fit? Wird er so trainieren können die Woche, dass er auch wieder ein Kandidat ist für sofort auch für die Startelf am kommenden Samstag? Ich würde darauf tippen, das ist, also ich sag mal so, ich denke, dass er wieder bereit sein wird. Er war jetzt relativ lange erkrankt. Das erste Spiel hat er zwar wegen einer Gelb-Rot-Sperre verpasst, aber auch da war er schon angeschlagen und doch einen hartnäckigeren Infekt gehabt. Aber ich denke, er wird's schaffen bis Samstag und dann wird er auch zurückkehren. Ich glaube, dass Seoane dann zurückkehren wird zu einem System mit Dreierkette. Das bedeutet, dass es dort eine Veränderung geben wird. Nico Elvedi hat seinen Platz sicher, der wird den zentralen Part übernehmen. Joe Skelly hat es in den meisten Fällen mit bei Dreierkette dann als rechter Innenverteidiger gemacht. Für ihn spricht so ein bisschen das Tempo, was ja dem einen oder anderen Abwehrspieler ansonsten in letzter Linie abgeht. Ich glaube, das wird auch ganz wichtig sein, dass man beim Thema Speed so viel wie möglich dem Gegner entgegensetzt. Also insofern würde ich mal darauf tippen, dass Skelly, Elvedi und Max Wöber die Dreierkette bilden werden.
Ja, im Hinspiel war es die Dreierkette, aber mit drei Innenverteidigern, also drei ausgebildeten Innenverteidigern, Wöber, Itakura und Friedrich. Das geht jetzt auf keinen Fall. Sein Kohl Itakura schaltet aus beim Asien Cup. Da ist Mittwoch das letzte Gruppenspiel.
Da muss er aber schnell zurück.
Überraschende Niederlage gegen den Irak. Ich meine, die erste Japans in der Gruppenphase seit 36 Jahren beim Asien Cup. Aber ja, die werden das schon hinkriegen. Dann wahrscheinlich im Achtelfinale gegen Südkorea. Da geht es dann rum, wer bei Bayern gegen Gladbach zurück ist. Kim oder Itakura. Aber das ist noch Zukunftsmusik, Itakura also nicht dabei. Ich sehe das auch so wie du, dass dann wahrscheinlich Skelly, Elvedi und Wöber die Dreierkette bilden. Ist ja erstmal vom Personal da jetzt auch nicht so entscheidend, welche Kette, weil das ja dann einfach umgestellt würde. Dementsprechend wären die Schienenspieler Netz und Honorar. Ich nehme an, das ist auch dein Plan.
So würde ich das auch sehen, ja.
Genau, und ja, dann wird es ja interessant, wie genau ist die Besetzung des Mittelfeldes und wie viele Positionen bleiben dann noch für vorne übrig? Was meinst du?
Ja, da müsste es dann auch eine Umstellung geben. Aber was heißt es müsste? Ich würde darauf tippen. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen dieses Szenario, was wir jetzt noch nicht so hundertprozentig einschätzen können. Wie schlimm hat es jetzt Rocco Reitz am Sonntagabend erwischt? Er musste ja wegen muskulärer Probleme zur Halbzeit raus, ist dann ausgewechselt worden. Christoph Kramer kam rein. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Rocco Reitz wiederhergestellt sein wird, dass er spielen kann. Und klar ist Julian Weigel als Vizekapitän und der klassischste Sechster im Team, der wird zurückkehren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das durchaus ja bei dem einen oder anderen Auswärtsspiel bewährten System, so war es ja, glaube ich, auch in Dortmund, mit drei zentralen Mittelfeldspielern wieder sein wird. Das heißt, wenn denn alles personell gut geht, mit Julian Weigel, Rocco Reitz und Manu Kone dann im Zentrum, dann würden eben für den richtigen Offensivbereich nur noch zwei Plätze überbleiben.
Ja, dann wäre, denke ich, Robin Hack das Opfer dieser Umstellung. Also Dreierkette, Dreiermittelfeld, Dreiersturm, alles gleichzeitig haut nicht hin. Ja, ich würde auch sagen, drei hinten, drei im Mittelfeld und dann vorne Player und Jordan. Jordan scheint ja soweit wiederhergestellt zu sein, also auch jetzt fitnessmäßig und hat jetzt zwei Spiele in Folge getroffen. Und ja, Alassane Player, das klang irgendwie auch so durch bei Seoane, dass das gar nicht zur Debatte steht, ob der irgendwann mal nicht spielt. Deshalb, ja, wäre es dann nach vier Startelf-Einsätzen in Folge, meine ich, für Robin Hack mal wieder ein Spiel auf der Bank. Wenn wir jetzt mal annehmen, Rocco Reitz fällt aus irgendeinem Grund aus, also nicht aus irgendeinem, sondern wahrscheinlich, weil es die muskulären Probleme anhalten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht mal so in die Richtung eines 3-4-2-1 geht, mit dann Hack und Player so auf dieser Doppel-10 und vorne Jordan. Also ich würde zumindest gerne mal sehen. Ich fand das jetzt auch mit der Doppel-6 mal ganz gut. Aber ja, ich meine, Weigel, Kone könnte ja auch hinhauen. Die Saison hat immerhin mit Weigel und Neuhaus auf der Doppel-6 begonnen. Das ist jetzt auch gefühlt schon sehr lange her.
Ja, also ich denke, an Optionen wird es Seoane auf jeden Fall nicht mangeln. Es gibt zwar ein paar Ausfälle, die Koitarukura, hast du ja schon drüber gesprochen, Schwanchara fehlt auf jeden Fall, die tun weh, aber grundsätzlich gerade im Mittelfeld oder im offensiven Bereich gibt es da durchaus ja sehr, sehr viele Optionen. Und ja, dann wird es darum gehen, die bestmögliche zu finden, um Leverkusen ja mal so ein bisschen zu ärgern und mal ein Beinchen zu stellen.
Ja, und ob das gelingen wird, das werden wir jetzt in unserem Tipp bestimmen. Bei uns ist wieder unser Praktikant Jonathan. Letzte Woche, was hast du getippt letzte Woche?
Ja, ich hatte auf ein 2-1 von Gladbach getippt. Ja, ist aber leider nicht hingehauen.
Aber unsere Tipps ja auch nicht, ne? Glaube ich. Haben wir auch Sieg Gladbach getippt? Ja. Deswegen geht es jetzt also eher wie immer darum, was tippen wir und was tritt dementsprechend nicht ein. Thomas, ich lasse die mal den Vortritt und dann gibt Jonathan seinen Tipp ab.
Ja, ich muss sagen, ich war auch jetzt gegen Augsburg nicht gerade optimistisch, weil eben so dieses Thema eine zweite Chance in Folge nutzen, das hat ja bisher nicht so gut funktioniert. Jetzt könnte ich sagen, jetzt müsste ich eigentlich eher was positiv tippen. Ich glaube, dass Leverkusen zurzeit in so einer Phase ist, wo sie sich das auch sehr hart erarbeiten müssen, die Punkte, aber eben halt weiter im Flow sind. Und ich glaube, dass das am kommenden Samstag so weitergehen wird, dass Leverkusen auch dieses Spiel zieht, ohne jetzt vielleicht groß zu glänzen. Gladbach wird ordentlich mithalten. Ich glaube, es wird eine 1-2 Niederlage.
Das wäre knapp und wahrscheinlich ärgerlich, je nach Spielverlauf. Jonathan, was meinst du?
Ja, ich tippe sogar auf eine 1-3 Niederlage aus Gladbacher Sicht. Ja, in der Hoffnung, dass es wie beim letzten Tipp anders läuft. Ich hatte ja auf Gladbach getippt und dann war es eine Niederlage. Und jetzt auf eine Niederlage von Gladbach zu tippen und dann hoffen, dass es vielleicht doch ein überraschender Sieg wird. Ich meine, wie du ja schon gesagt hast, Yannick, Gladbach ist ja immer für eine Überraschung gut, sei es im Positiven oder wie im Negativen. Aber auf der anderen Seite ist Leverkusen natürlich auch stark und natürlich auch einfach ein Titelanwärter jetzt in der Zeit. Deswegen müssen wir gucken. Ich tippe auf ein 3-1 für Leverkusen und dann schauen wir mal, wie es wird.
Dann steuere ich, Thomas, das früher mal traditionelle Ergebnis bei. zwischen beiden Mannschaften. Du weißt, was ich meine?
Dann tippst du jetzt 2-2.
Ja, das ist richtig. Gladbach wird wieder führen. Ich weiß nicht, ob 1-0, 2-0 oder 2-1. Aber es wird dann am Ende zwar ein Punkt sein in Leverkusen, aber wieder verbunden mit diesem, ja, dann doch auch in Leverkusen leichten Ärgernis geführt zu haben und nicht gewonnen zu haben. Leverkusen hat 4-mal überhaupt erst zurückgelegen in dieser Saison. Noch nicht so richtig viel Erfahrung, aber eine davon sogar 2-mal in Leipzig gesammelt, als man ja 0-1 und 1-2 zurückgelegen hat am Samstag, aber eben noch 3-2 gewonnen am Ende. Ja, ich sage jetzt 2-2 und damit ist ja aber noch lange nicht gesagt, dass danach das dann die Initialzündung für irgendetwas ist, sondern erstmal ein singuläres Ereignis.
Dann haben wir es, glaube ich.
Ich glaube, wir haben es. Ja, letzten Montag eher noch positiv gefärbt natürlich hier, selbstverständlich nach einem Sieg. Und ja, jetzt so eine Niederlage, wo man echt sagen muss, ja, das ist schon echt wieder eine, die die Mannschaft verdauen muss, die, glaube ich, die Fans auch richtig verdauen müssen, die irgendwie auch ein bisschen anders ist als so bisherige. Ne? Also Union, Köln, da war natürlich großer Aufruhr und erste Halbzeit Darmstadt, als man dann noch 3-3 gespielt hat, waren auch alle sauer. Die Niederlagen dann gegen Leipzig, Bayern, Leverkusen alle eingeplant. In Dortmund kann man verlieren. Aber ja, jetzt irgendwie so eine zu Hause nach einer ja auch sehr starken Heimserie gegen Augsburg, die zuvor einige Spiele nicht gewonnen hatten, die auch auswärts ewig nichts gerissen haben. Ja, da gibt's dann erstmal diese Woche viel zu tun. Nach mehreren langen Trainingswochen, jetzt dann auch wieder eine kurze für Borussia. Mittwoch ist erst wieder Training. Donnerstag wird trainiert und Freitag, ja, und dann geht's schon nach Leverkusen. Kurze Anreise, Samstag 18.30 Uhr. Wir sind da und sprechen dann auch nächsten Montag über dieses Spiel. In dem Sinne, schöne Woche. Bis dann.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de